Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Matthias Frieber am Mikrofon. Schönen guten Abend. Darf die Bundesliga bald wieder spielen? Und wenn ja, wann? Noch Mitte Mai oder erst Ende Mai oder noch viel später? Seit Wochen wird mit größter Leidenschaft über dieses Thema diskutiert. Die Meinungen gehen weit auseinander. Brauchen die Menschen in diesen Corona-Zeiten die Ablenkung durch den Fußball nach dem Motto Brot und Spiele? Oder kriegt der Fußball wieder einmal eine Sonderrolle, wie andere sagen? Oder ist es nur richtig, einer Branche mit vielen Unternehmen, die Profifußballvereine nun einmal sind, unter gegebenen Möglichkeiten wieder zu erlauben, ihrer Arbeit nachzugehen? Das ist unser Thema heute im Sportgespräch und zwar mit diesen Gästen, mit ZDF-Fußballkommentatorin Claudia Neumann, mit Martina Knief, ARD-Hörfunkreporterin und mit dem Sportchef der Rheinischen Post, mit Stefan Klüttermann. Guten Abend in die Runde.
Guten Abend.
Hallo.
Guten
Abend.
Lassen Sie uns mal mit dem aktuellsten Thema einsteigen, die drei positiven Fälle beim ersten FC Köln. Auch hier gehen die Meinungen auseinander. Was heißt das jetzt für die Situation der Liga, die ja so gerne neu starten möchte?
Ich habe es gestern relativ hautnah miterlebt, also nicht die Corona-Testung, sondern das, was dann dabei rausgekommen ist, weil ich zufällig in Köln war, weil wir an einer Reportage gefriemelt haben und sind dann auch relativ schnell beim ersten FC Köln vorstellig geworden und auch bei der DFL, also um mit Tim Meyer zu sprechen.
Das ist der Nationalmannschaftsarzt.
Ganz genau, der für die DFL dieses Konzept ausgearbeitet hat, dieses Hygienekonzept. Und natürlich ist das für einen medizinischen Laien, wie ich es auf jeden Fall bin, erstmal kompliziert in der Darstellung. Wir haben alle erstmal jetzt über Wochen gelernt, dass es dann diese Einteilung in Kontaktpersonen gibt, Kontaktperson 1, 2 oder 3. Und das stellt sich zumindest erstmal anders dar, als wir das alle gelernt haben. Jetzt wissen wir auch, dass ein Gesundheitsamt entscheidet, in dem Fall das Gesundheitsamt in Köln. Und es wurde festgestellt, dass alle anderen aus dieser Trainingsgruppe offensichtlich nicht in Quarantäne müssen. Und das ist auch jetzt transparent gemacht worden und scheint den Regeln zu entsprechen. Vor 4 Wochen noch wäre ich dafür in Quarantäne geschickt worden, wenn ich in einer Redaktionsgruppe in dieser Art von Kontakt gewesen wäre. Und das ist halt für den Laien, glaube ich, wirklich schwer nachvollziehbar. Medizinisch kann ich es nicht beurteilen. Das ist schon mal so ein bisschen das eine. Und ich weiß nicht, in welche Richtung das jetzt geht, aber die Frage ist ja, wie die Wortmeldung dann auch von Birger Verstraete zu verstehen ist, der ja heute offensichtlich da ganz hübsch zurückgerudert ist. Ob das dann eben doch so ein bisschen für die Öffentlichkeit anders dargestellt.
Da sprechen wir gerne drüber. Das war Claudia Neumann vom ZDF. Ich frage mal direkt weiter, zum Beispiel zu Ihnen, Herr Klüttermann, was Frau Neumann angesprochen hat. Das Interview von Birger Verstraete, dem belgischen Profi, der sich wundert, dass es keine Quarantäne gibt für die Mannschaft und der dann jetzt in einem Vereinsstatement zurückrudert oder kann man sagen, zurückgerudert wurde?
Ja, genau. Diese Unterscheidung muss man, glaube ich, machen, denn zurückgerudert wurde. Ich finde an diesem Punkt und an dem Beispiel Birger Verstraete einen Punkt interessant. Wir haben sehr viel in den letzten Wochen und reden sehr viel über dieses Hygienekonzept der DFL, das Dateiform oft als PDF daherkommt und viele kluge Sätze und Überlegungen auch beinhaltet. Der Fall Birger Verstraete hat jetzt so ein bisschen eine menschliche Komponente, eine menschliche Seite einfach in dieses trockene, nüchterne, auf Erfolg ausgerichtete Konzept gebracht, nämlich einfach die Angst eines Spielers einfach mal an die Öffentlichkeit gebracht. Der sagt, der sich Sorgen macht um seine Partnerin mit Vorerkrankungen, der sich, wie wir alle, Gedanken darüber machen, der Geschichten hört, auch von jungen, gesunden, ohne Vorerkrankungen, die einen schweren Krankheitsverlauf machen. Und man kann manchmal den Eindruck gewinnen, wenn man nur die Papiere liest und nur die Standpunkte gegeneinander hält, ist einfach Verfügungsmasse, die da über die entschieden wird. Aber sind natürlich auch einfach Profis, Sportler und am Ende Menschen, über die entschieden wird und die da eventuell im Mai wieder spielen sollen unter künstlichen Bedingungen. Und insofern fand ich diesen Beitrag heute unfassbar wertvoll, weil er einfach die Diskussion jetzt vielleicht und am Ende und vielleicht nur ein paar Tage, bevor die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten entscheiden werden, ob es die Rückkehr der Bundesliga im Mai gibt, da einfach nochmal ein Ventil zu öffnen und mal sagen, hey, wir reden ja auch mit jungen Menschen, die Ängste haben, die sich Fragen stellen und die hier so ein bisschen wie Zinssoldaten verschoben werden. Manchmal ist der Eindruck so.
Jetzt sagt der Innenminister Horst Seehofer auch, es müssten aber trotzdem die gleichen Quarantänebestimmungen wie für andere Branchen gelten, hat er heute nochmal wiederholt. Seiner Meinung nach müssten, wenn es einen positiven Befund bei einem Spiel geht, alle dann für 2 Wochen in Quarantäne. Dann kann man aber die Bundesliga auch besser ganz lassen, oder Martina Knief?
Ja, genau. Also mir ging es so, als die Eilmeldung aufs Handy kam, las ich die und habe gedacht,
Oh nein, jetzt schon bei der ersten Testrunde. Was kommt jetzt auf alle zu, die an der Bundesliga hängen, die an dieses Konzept geglaubt haben? Aber als ich dann Tim Meyer hörte, der sagte, wer glaubte denn, dass es keine positiven Proben geben würde? Da musste mit zu rechnen sein. Das ist schwierig. Claudia Neumann hat es ja ganz am Anfang gesagt. Wenn das Gesundheitsamt in Köln entscheidet, so wird es gemacht, dann wird es so gemacht. Und die entscheiden, das unterstelle ich mal, nicht nach Rückennummer eines Profis, sondern einfach nach der Gesamtgemengelage. Und die hat sich für das Gesundheitsamt eben so dargestellt, dass nicht alle in Quarantäne müssen.
Wie tragfähig scheint aber dieses DFL-Konzept zu sein, dass man jetzt nicht grundsätzlich von Fußballerseite aus schon mal die Quarantäne anordnet?
Naja, es ist auf jeden Fall ein Konstrukt, das auf Kante genäht ist. Und in der Tat müssen wir ja wirklich auch mal die menschliche Komponente mit einbeziehen. Das, was wir von Castrate gestern vernommen haben, klingt ja wirklich anders als das, was er heute gesagt hat, zurückgerudert worden. Der Verdacht liegt nahe. Und ich habe das im Übrigen auch schon von anderen Profis. In England scheint es auch einige zu geben, die durchaus Bedenken anmelden. Ich habe neulich mit Antonio Rüdiger per Skype sprechen können, der zumindest auch gesagt hat, Gesundheit steht für ihn an vorderster Front. Und er kann überhaupt nicht an Fußball denken, wenn er weiß, dass irgendwelche Kollegen oder sowas infiziert worden wären. Er hat jetzt keine konkreten Beispiele genannt. Also das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt. Die Frage ist tatsächlich, welchen Raum man ihm einräumt, was die Macher am Ende für einen Druck ausüben. Und es wird Druck ausgeübt in alle Richtungen, das ist doch klar.
Was passiert denn jetzt, wenn es noch weitere positive Tests geben sollte? Also am Ende der ersten Testrunde haben ja auch einige Vereine gesagt, sie wollen sich dazu jetzt erstmal nicht äußern und nicht sagen, ob es Fälle in ihrem Verein gibt.
Ja, ich denke, das ist das gute Recht von jedem erstmal zu sagen, nee, Bayern München gehört ja zum Beispiel zu den Vereinen, die erstmal keine Testergebnisse öffentlich gemacht haben, aber die entsprechenden Institutionen werden das schon wissen, dazu sind sie verpflichtet, aber muss gleich alles an die große Glocke gehängt werden. Ich finde in Sachen Bürgerfestrate, das zeigt das menschliche Gesicht. Jeder denkt immer, ach, die Fußballer sind so hart, die sind voll tätowiert, die gucken nur auf ihre Frisur und ihren tolles Auto vor der Tür. Nee, da spielen auch Menschen und das hat er ganz öffentlich gemacht. Und das finde ich eigentlich eine super Sache. Und ich denke, auf diesem Weg kann es weitergehen, denn dann werden sich noch mehr trauen zu sagen, nö, vielleicht spiele ich heute auch nicht.
Also ehrlich gesagt, ich will keine Namen hören von Spielern, die da jetzt positiv getestet worden sind, aber ein bisschen mehr Transparenz insgesamt fände ich schon sehr wohltuend für die Glaubwürdigkeit. Also die meisten Vereine haben ja derzeit auch komplett geschlossene Trainings. Das heißt, es kann wirklich niemand überprüfen, ob da diese Kontaktsperren, die ja bis dato noch gelten, eingehalten werden. Das ist sehr, sehr intransparent im Moment alles. Also Kameras, sind wir ehrlich, Kameras können natürlich den nötigen Abstand halten. Und bei den Spielen, bei den Geisterspielen sind sie ja dann sehr willkommen wieder, die Kameras. Also es ist schon schwierig, das Ganze ist auf Kante genäht und ich glaube auch, dass die Kommunikationsstruktur, die im Moment DFL inklusive Bundesliga da gemeinschaftlich fahren, die ist schon sehr genau abgestimmt, dass sich da keiner verplappert und keiner irgendwie in die falsche Richtung argumentiert, damit die breite Öffentlichkeit nicht noch mehr in Aufruhr gerät.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, da sind sie sich selten einig, alle Beteiligten in der DFL, im DFL-Zirkel, dass keiner vorpreschen darf und irgendwelche ungehörigen Forderungen stellt, wie die Öffentlichkeit dann gegen dieses Projekt Wiederbeginn in Stellung bringen können. Und mit der Transparenz, die angesprochen wird, ist natürlich immer so eine Sache. Also wir sind ja alle, gerade wir Journalisten, auch gewohnt, wie transparent Vereine im normalen Bundesliga-Alltag mit Verletzungen umgehen. Wir erfahren nicht nur, wie im Eishockey zum Beispiel, Oberkörperverletzungen, sondern wir erfahren Details. Ausfallzeit ist meistens mit auf unbestimmte Zeit, aber manchmal wird auch Wochen angegeben. Das ist ja auch so irgendwie so ein Gentleman Agreement, denn eigentlich müsste auch jeder einzelne Spieler ja sagen, bitte über meine Krankenakte entscheide ich, ob ihr die kommuniziert oder nicht. Und gerade deswegen fällt natürlich auf, wenn bei der Sache Corona-Diagnose oder Covid-19-Diagnose diese Transparenz so ein bisschen hintangestellt wird. Das ist schon auffällig, da wäre ich auch bei Ihnen, ja.
Diese Testungen, diese Testrunden, da hat es jetzt die erste gegeben, über die reden wir gerade, ist ja auch Gegenstand vieler Debatten, durchaus auch populistisch geführt. Kann der Fußball überhaupt gewinnen in dieser Debatte um Corona-Tests für Profis?
Schwer, würde ich sagen. Also ich finde, der Fußball probiert es gerade, indem sich das öffentliche Bild, nehmen wir mal den Mann, der ganz vorne steht, Christian Seifert, den Geschäftsführer der DFL, verändert hat. Aber ich glaube, in dieser ganzen Debatte kann der Fußball nur schwer gewinnen.
Also ich glaube, um Gewinnen geht es in diesem Moment gar nicht beim Fußball, sondern nur tatsächlich überleben und zusehen, dass man mit einer vernünftigen Öffentlichkeitsarbeit nicht noch mehr Schaden anrichtet. So würde ich das mal einordnen.
Ja, und ich glaube, der Fußball kann gar nicht absehen. Also er kann ja vieles planen. Wir haben dieses Hygienekonzept und die DFL ist ja dafür bekannt, dass sie vieles vorausschauend macht und gerne alles in unter Kontrolle und im Blick hat, was sie entscheidet. Aber was in diesen nächsten Wochen innerhalb dieses Prozesses, sollte denn der Fußball wieder beginnen dürfen, am Rande für Kollateralschäden entstehen, kann, glaube ich, selbst der beste Planer der DFL nicht abschätzen. Die Wertschätzung des Fußballs, die Wahrnehmung des Fußballs in Geisterspielen, also Hinrichtung Kunstprodukt noch verschärft oder vielleicht den Leuten den Fußball mehr verleidet, als ihnen die Lust an Ablenkung und am Brot und Spielen zu vergeht. Das wird ein spannende Wochen, die die DFL selber weniger kontrollieren kann, als sie wahrscheinlich gerne möchte.
Die DFL weist ja auch immer darauf hin, auf die Lebensfreude zum Beispiel, die die Bundesliga bei Millionen von Menschen auslösen kann, hat auch in der Regel sehr, sehr hohe Zustimmungswerte in der Bevölkerung. Aber wenn man aktuelle Meinungsumfragen liest, dann ist das gar nicht so sehr, dass sich so viele Menschen wünschen, dass der Fußball wieder zurückkommt. Spricht das nicht auch am Ende dafür, dass man da eine Sonderrolle für sich selber reklamiert, die gar nicht so eine breite Zustimmung in der Bevölkerung hat?
Im Normalfall würde ich schon sagen, dass der Fußball einfach viele, viele Menschen bewegen kann. Gar keine Frage. Aber im Moment geht es halt tatsächlich vielen Menschen nicht gut. Um nicht zu sagen, es geht ihnen schlecht. Und das muss man natürlich irgendwo auch ins Verhältnis stellen. Und ich glaube, dass einem Einzelhandelsmenschen die Wiedereröffnung des eigenen Betriebes aber deutlich lieber wäre, als dass der Fußballzirkus wieder ins Rollen käme. Weil man da natürlich logischerweise auch erstmal auf eigene Existenzen kommen muss. Und diese Vergleiche, diese Melange, die kann man, glaube ich, in solchen Zeiten ganz schwer ausblenden. Und auch Menschen, und dazu darf ich mich glücklicherweise zählen, die derzeit jetzt nicht beruflich benachteiligt sind, auch wenn kein Fußball stattfindet. Dennoch, wir leiden jetzt auch langsam alle so ein bisschen unter dem Stillstand. Also ich möchte es jetzt wirklich als humorigen kleinen Einwand hier verstanden wissen. Ich kann jetzt hier in Hessen, in Wiesbaden nicht Tennis spielen. In Rheinland-Pfalz, da drüben auf der anderen Rheinseite, die dürfen schon. Das muss man sich mal überlegen. Das ist nicht nachvollziehbar. Wirklich kleines, spaßiges Beispiel jetzt. Aber so geht's ja anderen in deutlich schlimmerer Thematik. Und von daher ist da der Fußball jetzt für mich nicht mehr das ganz große Ventil für viele Leute.
Dazu passt ja vielleicht auch, was Peter Dabrock sagt, der ehemalige Chef des Ethikrats. Ich zitiere ihn mal. Er sagt, ich halte diese Idee medizinisch und epidemiologisch für unverantwortlich. Er meint den Neustart der Bundesliga. Praktisch halte ich sie für undurchführbar und juristisch für problematisch. Vor allen Dingen hielte ich es für gesellschaftlich fatal oder sogar verheerend, sollte jetzt wieder gespielt werden. Das ist ein ziemlich großer Aufschlag, den er da macht.
Ich kannte das Zitat nicht. Als ich es jetzt eben gehört habe, frage ich mich, was möchte er dann? Also was möchte er, was die Menschen machen? Das wäre jetzt so meine Frage, die ich leider nicht zurückstellen kann, weil er uns nicht zugeschaltet ist. Aber ich meine, wir haben über dieses Konzept schon gesprochen. Wenn das nicht abgesichert wäre und wir gehen davon aus, dass das wirkliche Experten erstellt haben, dann würde die DFL nicht versuchen, ich betone das jetzt nochmal, versuchen, damit an den Start zu gehen. Und es kann ja jeder die Meinung haben, ob Fußball gut ist oder nicht. Aber eins ist auch klar, Fußball verbindet alle. Da ist es völlig egal, aus welcher Schicht einer kommt oder welche Hautfarbe er hat. Fußball ist ein Gesprächsthema für alle. Natürlich, so wie Claudia eben sagte, haben die Menschen derzeit andere Sorgen. Aber ich glaube, wenn der Fußball wieder rollt, ich meine das jetzt wirklich mal so, dann werden die Menschen auch wieder ihre Freude am Fußball haben und mit ihrem Verein mitfiebern, auch wenn sie nicht ins Stadion dürfen.
Aber wie erklärt man das zum Beispiel Kinder und Jugendlichen, die ihre Stars auf dem Fernsehen sehen, aber selber nicht spielen dürfen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Warum dürfen die und ich nicht, ja?
Das hatten wir ja gerade schon mal beim Tennis.
Ja, das hatten wir eben schon beim Tennis. Ja, Claudia hat ja einen mächtigen Aufschlag. Die kann von Wiesbaden nach Mainz schlagen, kein Problem. Aber klar, wie erkläre ich das den kleinen Knirpsen, Fußballmädchen und Fußballjungs, die auch wieder spielen wollen, wenn das nur ihre Vorbilder dürfen? Das ist eine pädagogische Herausforderung.
Ja, aber ich glaube, gerade deswegen, wenn wir beim Jugend- und Amateursport sind, der jetzt auch mit den Hufen scharrt und eigentlich schon gehofft hatte, auch jetzt schon wieder die Erlaubnis für gewisse Freiluftsportarten mit Abstandsregeln zu bekommen und jetzt auch so ein bisschen auf den 6. Mai hofft. Ich glaube, der DFL ist ein bisschen daran gelegen, dass der Breitensport so ein bisschen im selben Fahrwasser schwimmt und auch sagt, wir würden auch gerne und dürfen wir dann auch, weil man eben dann ein bisschen weniger die Frage beantworten muss, die wir gerade gestellt haben, wie man nämlich die Diskrepanz zwischen dem Profifußball und den Jugendlichen, die da nicht spielen dürfen, erklären. Ich glaube, wir sollten nur irgendwie, oder die Gesellschaft ist gerade dabei, so ein Fehler an vielen Stellen zu machen, indem sie dem Fußball jetzt eine Sonderrolle attestiert. Der Fußball hat auch in normalen Zeiten eine Sonderrolle, wie wir ihm alle und alle Fans, die ihn überhöhen und Spieler vergöttern und alles an Fanutensilien sich kaufen, die dem Fußball so eine Sonderrolle in normalen Zeiten zugestanden haben, dass er jetzt wieder in dem Fokus steht und mit dem Kritikpunkt Sonderrolle leben muss, ist deswegen so ein bisschen scheineilig, weil er die ja jetzt nicht in der Krise bekommen hat, sondern von einer Sonderrolle im in Anführungsstrichen normalen Leben quasi sich bewegt hat und irgendwie diesen Status sich behalten hat und guckt, ob er jetzt diesen Sonderweg mit seinen Geisterspielen gehen kann. Also ich glaube, da ist jetzt kein Bruch in der Corona-Krise gekommen, dass der Fußball jetzt auf einmal eine Sonderrolle bekommen hat.
Ja, nur dass er natürlich dann in dem Fall, sollte es so kommen, auch Menschen betrifft, die dann in der Tat weiterhin unter dem Lockdown, wenn es ihr Geschäft betrifft oder sowas, leiden, die vielleicht mit dem Fußball ansonsten nichts am Hut haben. Aber ansonsten stimmt's, ja, klar, die Argumentation kann man auch so laufen lassen.
Sie hören das Deutschlandfunk Sportgespräch heute mit Claudia Neumann, mit Martina Knief und mit Stefan Klüttermann. Lassen Sie uns doch auch ein bisschen auf den internationalen Vergleich schauen. Frankreich zum Beispiel hat die Saison beendet, die Niederlande auch. In Spanien kann aktuell nicht mal trainiert werden. Und in Deutschland redet man wieder davon, dass die Saison neu gestartet werden soll. Auch das klingt, mal international gesehen, nach einem deutschen Sonderweg.
Ja, oder vielleicht nach einem Weg, den man sehr konzentriert und von Anfang an gegangen ist. Und nach allem, was man so von den ausländischen Ligen hört, liegen die, um es mal vereinfacht zu sagen, teilweise im Streit oder gehen im Streit auseinander. Und das, was der deutsche Fußball mit den 36 Vereinen, erste und zweite Liga, bietet, ist nach außen Einigkeit. Und ich glaube, das ist der Erfolg, den der Fußball geht, möglicherweise dann mit einem Restart der Liga vielleicht noch im Mai.
Das ist sicher ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass zumindest in England, Spanien und vor allem natürlich auch Italien die Corona-Situation eine weitaus schlimmere zu Beginn der Phase war. Und das haben uns auch sowohl die Spanier als auch die Engländer, mit denen wir da mit Kollegen in Kontakt standen, bestätigt, dass die uns einige Wochen hinterherhinken in der Entwicklung und jetzt natürlich mit großen Augen und Ohren nach Deutschland schauen, was hier passiert. Also das kann durchaus zur Blaupause werden für die Premier League und auch für La Liga. Die schauen jetzt sehr genau hierhin, was Regierung und Sportpolitik vereinbaren und werden sich das als Vorbild nehmen. Aber stimmt, was Martina sagt, die sind sich untereinander nicht ganz so einig in der Handhabung. Ja,
ja, bin ich auch dabei. Ich finde, wir können uns diese Diskussion gerade leisten, weil wir in der Krise dastehen, wo wir gerade stehen und eben nicht noch Wochen weiter zurück oder mit höheren Fallzahlen. Und wir lesen ja immer in internationalen Medien, wie sehr die ganze Welt irgendwie nach Deutschland guckt und versucht zu ergründen, warum wir die Krise vielleicht besser in den Griff bekommen haben als in anderen Teilen der Welt. Und deswegen absolut werden andere ganz genau hingucken, wie jetzt auch die DFL und wenn sie es umsetzen darf, ihr Konzept umsetzt. Und da würde ich vielleicht nur nicht beim Fußball Halt machen, sondern bei allen Stadionsportarten. Die NFL in den USA will im September wieder an den Start gehen. Auch die wird vielleicht in diesen Tagen ein bisschen demütig mal auf die kleine Bundesliga in Deutschland gucken, welche Wege sie gegangen ist, um sich einen Spielverlauf wieder ermöglichen zu lassen.
Und trotzdem warnt Liga-Boss Christian Seifert immer und immer wieder, auch in einem aktuellen Interview in der Frankfurter Allgemeinen, so wie wir die Bundesliga kennen, gibt es sie dann nicht mehr, gemeint ist nach Corona. Was heißt denn das für die Liga in Zukunft?
Na, das ist ja jetzt eher sogar schon tatsächlich die viel zitierte Schamoffensive. Also ich finde, Christian Seifert, stellvertretend für die DFL, macht da aus seiner Sicht, aus seiner Intention heraus wirklich einen Top-Job. Er hat relativ schnell die Strömungen erkannt, früher als andere aus der Liga, und hat da einen Kurs abgeleitet, der vielen in der Emotionalität entgegenkommt. Na, also er hat da jetzt wirklich ein paar Fakten und auch Punkte genannt, wo er selber sagt, okay, da müssen wir drüber nachdenken, ob wir das nach Corona tatsächlich, er hat es ja, glaube ich, als Konzept Zukunft bezeichnet, ob wir da ein paar Stellschrauben verändern können. Das ist natürlich ein bisschen Futter für den Affen. Das will man hören jetzt. Diese Demut ist vielleicht an der Stelle angebracht, obwohl er sich ja dafür gar nicht verantwortlich fühlen oder zeichnen muss, weil er als Geschäftsmann natürlich von der anderen Seite des Geschäfts an die Sache herangeht. Aber das ist klug im Moment. Nicht alle aus der Liga, finde ich, können ihm so glaubhaft folgen. Da merkt man schon die ein oder andere Disbalance zwischen dem, was man sagen soll und dem, was man vielleicht fühlt.
Gemeint sind die großen Clubs?
Ja, nicht alle. Aber ja, kann ja jeder selber sich ein Bild machen von dem, was so in den letzten Tagen, Wochen an welcher Stelle gesagt worden ist und wie glaubwürdig das klingt. Aber es ist tatsächlich der alte Spruch, in jeder Krise liegt eine Chance. Ja, ich glaube schon, dass da ein paar Stellschrauben durchaus zu bewegen sind. Wohin das dann am Ende genau führt, ich bin weder Wahrsagerin noch irgendwie Zukunftsforscherin. Und durchaus auch an der einen oder anderen Stelle skeptisch, aber man darf ja hoffen dürfen.
Könnte ja, wie für viele andere Branchen, bedeuten, dass man wirtschaftlich gesehen zumindest kleinere Brötchen backen muss, was Gehälter, Transfers oder Fernseherlöse angeht. Das ist ja in der Debatte auch gerade schon Thema.
Auch die gesamte Außendarstellung, Überhöhung, alles. Wir Medien sind ein Teil davon, ohne Frage. Das fände ich auch recht angemessen, wenn man da ein bisschen was verändern könnte.
Da frage ich mich, ich habe das Interview auch gelesen, was Christian Seifert da gegeben hat. Bedarf es einer solchen Krise, um im Fußball zu einem Umdenken zu kommen, dass die Schraube so festgedreht ist, dass sie nicht mehr zu lockern war? Das ist so das, was ich dann immer dabei denke. Es war an der Zeit und es musste jetzt so etwas her wie die Corona-Pandemie, um zu einem Umdenken zu kommen.
Ja, noch sind wir ja gar nicht so weit. Das sind ja die ersten Gedanken, die da mal in den Hut geworfen werden. Ob das am Ende nachhaltig passiert, das müssen wir abwarten. Aber ja, ich glaube, es hat sowas gebraucht. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch die Argumentation und auch da ist ja erstmal nichts Verkehrtes dran. Das ist ja alles eine Frage von Angebot und Nachfrage. Das sind wirtschaftliche Mechanismen, denen zu folgen erstmal nicht verboten ist. Aber eine solche Diskrepanz ist daraus entstanden, dass es selbst für uns, die ja auch alle den Fußball in irgendeiner Form sehr nahe stehen und dieses Spiel lieben, auch schon schwer geworden ist, wie ich finde.
Aber ist es nicht bemerkenswert, Stefan Klüttermann, dass diese Debatte sich gerade wieder um das immer präsente Thema Finanzen und Wirtschaft dreht?
Ja, wobei da immer die Frage ist, muss der Fußball sich entschuldigen, in Anführungsstrichen, dass er wirtschaftlich quasi kein Sport ist, wenn die anderen Sportarten auch Sport sein sollen, dann ist der Fußball ja irgendwas anderes von seinen Leistungsdaten, von seinen Finanzdaten her. Ich weiß auch nicht, was diesen hehren Ansprüchen oder den Bekenntnissen zu sagen, wir müssen mal gucken, ob wir nicht wieder ein bisschen down to earth kommen, wie das sich von der wirtschaftlichen Seite einfach realisieren lassen soll. Also ich meine, man wird ja nicht freiwillig auf geringere Fernsehgelder spekulieren. Man wird nicht wieder volkstümlicher werden. Wir erinnern uns alle an den Freitod von Robert Enke, wo danach auch alle gesagt haben, wir müssen, Fußball ist nicht alles, wir müssen netter miteinander umgehen und mehr relativieren und nicht so schwarz oder weiß. Und die Skeptiker damals sahen sich ja auch bestätigt, dass 2, 3 Wochen, 4 Wochen entlang ging und alles war wieder beim Alten. Und auch jetzt sind in der Blase ja die Ersten. Ich habe ein Interview mit Christoph Kramer gelesen, der auch sagte, also lass uns doch ehrlich bleiben, sowohl im Büro wie auch in der Fußball-Bundesliga. Wenn wir alle 3, 4 Wochen wieder Normalität haben, haben wir doch alles vergessen, was wir uns an Guten und Veränderungen wieder vorgenommen haben. Also da bin ich schon sehr skeptisch.
Nur weil wir skeptisch sind, müssen wir ja nicht aufhören, es zu betonen. Und bei der Wirtschaftlichkeit bin ich ja auch dabei zu sagen, wenn man das Geld generiert, dann ist es völlig normal, damit umzugehen. Aber man kann ja auch andere Dinge im Bereich gesellschaftlicher Verantwortlichkeit tatsächlich auch, ich sag mal, ein bisschen stringenter und glaubwürdiger angehen. Man kann wirklich daraus mehr machen, glaube ich. Und
das sagt Christian Seifert ja auch. Das sagt Christian Seifert ja auch jetzt, dass man sich so einig wie nie ist, im Fußball etwas für die Gesellschaft tun zu müssen. Aber stimmt das am Ende wirklich?
Nee, das weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, wer ihm da oder mit wem er sich da einig ist, mit wem er sich da berät und welche Stimmen das bei ihm unterstützen. Aber dass das so ist, das ist ja das, was ich meine mit dieser Blase, mit dieser Parallelwelt. Im Grunde ist es völlig egal, wie viel Geld jemand hat. Es geht ja darum, dass man sich nicht so weit entfernt mehr von der Gesellschaft. Und das ist es dann schon gewesen, finde ich, in den letzten, sage ich jetzt mal, 5 bis 10 Jahren noch mal erhebliche Sprünge gemacht zu haben.
Wenn man in die politischen Debatten auch des Wochenendes guckt, auch da bestimmt der Fußball einen gewissen Teil dieser Debatten. Nicht zuletzt, weil auch viele Politiker sich in Interviews immer wieder zum Fußball äußern. Der Fußball hat auch in der Politik ein besonderes Standing, ist seit vielen Jahren auch Teil des großen politischen Business, wenn man so will. Man kann der Liga ja schlecht vorwerfen, wir haben schon drüber gesprochen, dass sie sich gut vorbereitet. Das ist auch sehr verantwortungsvoll den Vereinen und den Angestellten gegenüber, die vielleicht sonst noch mehr von Existenznöten bedroht wären. Aber nun ist ja die Politik gefragt. Müssten da nicht deutlichere Signale kommen am Ende, in welche Richtung es geht?
Ja, ich gehe mal davon aus, dass da im Hintergrund sehr beraten wird. Also ich glaube nicht, dass da so einer so blauäugig hingeht und dann am Mittwoch Angela Merkel verkünden lässt, ihr könnt ab Freitag wieder spielen oder am Freitag in der Woche oder vielleicht auch in 14 Tagen. Also Fußball ist ein populäres Thema. Es ist vielleicht das populärste Thema und deswegen, glaube ich, springen die Politiker da auch drauf, weil sie genau wissen, dass ihre Wählerinnen und Wähler das mutmaßlich genauso sehen. Vielleicht bringt sich da der eine oder andere, der sich sehr forsch für eine Wiederaufnahme ins Zeug gelegt hat, sich auch für höhere Aufgaben in Position. Aber grundsätzlich geht es in diesen Tagen, wie ich finde, nur miteinander und mit guten Absprachen. Und die sollten doch dann getroffen werden, damit am Mittwoch dann für den gesamten Sport und damit auch für den Profifußball ein positives Signal kommt.
Ich finde, das wichtigste Signal, was die Politik im Moment aussendet und wahrscheinlich auch aussenden will, ist, dass sie es nicht leicht macht. Also indem sie vor 2 Wochen, wo alle schon auf erste Signale gehofft hatten, gesagt haben, wir haben es nochmal vertagt, indem sie jetzt am 30. April nicht entschieden haben, nochmal vertagt haben, dass sie am Ende jedem sagen, egal wie die Entscheidung ausfällt, ob pro oder contra, sie sagen, ihr habt ja gesehen, wir haben lange überlegt, wir haben für und wieder abgewogen und wir haben am Ende diese Entscheidung getroffen nach langen Beratungen und Überlegungen. Also wir haben es nicht übers Knie gebrochen und wir haben nicht im Fußball den roten Teppich ausgerollt, sondern da haben wir uns schon nicht leicht gemacht und wir haben alles berücksichtigt. Ich glaube, das ist von Politikseiten aus die wichtigste Botschaft, die sie aussenden wollen und können im Moment.
So ein paar Politiker stoßen ja auch ein bisschen quer zur Richtung oder sagen nochmal ganz andere Dinge. Ulrich Meurer zum Beispiel, der Bremer Innensenator, der war schon derjenige, der bei den Polizeikosten vorgeprescht ist. Der sagt jetzt, in Bremen würde er auch Geisterspiele ausschließen. Das, was viele andere ja als das einzig gangbare Mittel sehen. Damit gibt es auch wieder so ein Föderalismusgefälle dann am Ende.
Ja, das war's, was ich sagen wollte. Die Politik ist ja nicht die Politik. Die sind sich ja auch nicht alle einig. Also da gibt's ja durchaus Stimmen in beide Richtungen, was völlig normal ist, weil ja auch da diskutiert wird und völlig unterschiedliche Grundhaltungen da zugrunde liegen eben. Von daher schwierig, über die Politik zu reden am Ende. Und wie Martina schon sagte, in der Tat, da bringen sich natürlich auch gewisse Kandidaten schon in Stellung. Auch das ist nichts Ungewöhnliches und dürfte niemanden überraschen. Am Ende werden sie einen Konsens finden müssen und bestenfalls jetzt am Mittwoch schon, ja.
Kurze Schlussrunde bei uns im Deutschlandfunk Sportgespräch. Jetzt am Mittwoch soll ja die Entscheidung kommen, auch wenn wir keine Glaskugel haben und wir alle keine Wahrsager sind. Was wird denn wahrscheinlich am Ende dabei rauskommen? Wird die Bundesliga ihre Saison zu Ende spielen können und schon bald wieder loslegen?
Ich denke ja.
Also ich denke ja.
Ja.
Dann sind sich schon mal 2 einig.
Stefan, ja, bin ich dabei, klar. Spielen wir 3-0. Ja, denke ich auch.
Das war unser Deutschlandfunk-Sportgespräch zur Debatte um den Start der Fußball-Bundesliga. Danke an dieser Stelle an Claudia Neumann, an Martina Knief und an Stefan Klüttermann. Wie immer kann man das Sportgespräch auch nochmal in aller Ruhe nachhören und auch als Podcast abonnieren und herunterladen. Die Adresse dazu deutschlandfunk.de/sport. Mein Name ist Matthias Friebe. An dieser Stelle danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.